Wir sind in der Freisprechanlage, die mit diesem Jingle regelmäßig beginnt, wenn ich ihn dabei habe.
Wenn wir ihn nicht selber singen müssen.
Haben wir auch schon gemacht. Ja, wir sind erstmal Gertrud Seib, Martin Reuter und unser Gast ist Wolfgang Ille. Und er hat gewisse Kompetenzen angesammelt, über die wir uns gerne unterhalten würden. Und es gibt eine Broschüre, zu der du einen kleinen netten Vortext geschrieben hast, den ich dich bitte vorzutragen.
Ja, gerne. Ob Millionendorf, ob Millionenstadt oder Dorf, mein Navi kennt sich überall aus. Aber der Dschungel der Hilfsangebote und Zuständigkeiten war für uns freiwillige Helfer bisher undurchdringlich. Diese Orientierungsmappe ist ein Navi der Hilfsbereitschaft.
Sehr schön. Und zwar in der Flüchtlingsfrage, die wir hier behandeln wollen. Ich bin nicht zu laut.
Du zu leise.
Ach so. Ja, also es geht ja um die Flüchtlingsfrage. Das heißt, was heißt Frage? Du bist engagiert im Bereich der Flüchtlingshilfe.
Ja.
Seit wie vielen Jahren?
Ich habe Ende 2015, als das richtig losging, ist mir irgendwann klar geworden, ohne dass ich viel darüber nachgedacht habe, dass man da was tun muss und dass ich die Möglichkeit vielleicht habe, da auch selber was zu tun, und habe versucht, in Kontakt zu kommen mit den zuständigen Stellen. Der banale Anlass war, ich hatte von einer anderen Aktivität 100 Euro, die wir spenden wollten. Mhm. Und es hat fast 3 Monate gedauert, bis ich die Stelle gefunden habe, die in der Lage war, das Geld anzunehmen. So viel zum Thema, wir waren von der Flüchtlingswelle völlig überrollt.
Ja.
Das war in der Tat hier so bei den Verwaltungen, ob das jetzt Stadtverwaltung, Kreisverwaltung oder irgendwelche kirchlichen Einrichtungen waren, die sind alle am Rudern gewesen, buchstäblich.
Mhm. Mhm. Auch die Asylstellen, also die Anhörungsstellen waren völlig überfordert.
Ja. Gut, so weit bin ich noch gar nicht gegangen. Es ging eigentlich jetzt um die konkrete Hilfe von Leuten, die hier uns praktisch vor der Türe gestanden haben.
Ja. Und dann, wie kam es dazu? Also was war dann? Also du hast 3 Monate erstmal gesucht.
Ich habe dann schlussendlich den Kontakt zur Caritas bekommen, die also diese Sache hier maßgeblich für Kassel abwickeln oder ausführen. Und dann wurde sehr schnell deutlich, dass hier ein Riesenbedarf an Freiwilligen besteht. Und es war damals eine Versammlung im Rathaus, wo über 300 Freiwillige hingekommen sind, die also sich dafür interessiert hatten. Mhm. Was mich also sehr positiv überrascht hat, dass es so viele Leute waren. Ich war einer von den 300 und die haben wir natürlich unsere Adressen hinterlassen und ab dann war ich drin.
Ja,
da kamen dann die Anfragen aus allen Himmelsrichtungen nach unmöglichsten Sachen auch. Ja, und da ging es primär eigentlich noch so um Hilfe in Sachen Bekleidung, Möbelstücke und also so Grundbedarf im Prinzip. Da war also von diesen etwas anspruchsvolleren Geschichten wie Weiterbildung und so noch gar keine Rede in der Zeit.
Wofür es ja jetzt bei der Stadt eine eigene Stelle gibt, nicht? Bildung und, wie heißt sie noch genau? Integration und Bildung, glaube ich.
Ja. Gut, die haben ja das Glück im Grunde genommen gehabt, dass sie das weitergegeben haben, delegiert haben an diese kirchliche Einrichtung. Und von da und auch von den anderen Verwaltungsstellen haben wir bis zu dem Zeitpunkt immer nur gehört, wir haben lange, lange Jahre vorher gewarnt. Das war die letzte Welle als Spätheimkehrer aus Russland, Russlanddeutsche, die hierher kam. Ab da war absehbar, dass das weitergeht. Die Politik hat sich nicht drum gekümmert. Weil das ist ein Thema, was unattraktiv ist und was auch noch weit weg war. Und dann waren sie plötzlich alle hier.
Und dann waren plötzlich alle überfordert,
ja,
weil keine Strukturen ausgebildet worden sind.
Naja, das ist ja quasi das Produkt jetzt, dass man das so vernetzt, dass man für den Punkt, für den Punkt, für den Punkt, also das ist ja sagenhaft.
Du hast da reingeguckt, ich komme frisch aus den Bergen, ich habe noch in gar nichts reingeguckt.
Also das Heft hat den Leuten dort viel Arbeit gemacht, die haben alles das zusammengetragen, was im weitesten Sinne mit Flüchtlingen zu tun hat und Hilfsangeboten für die. Und das ist wirklich wichtig, weil ich bezeichne mich jetzt mal als Durchschnittsmensch, der also mit Verwaltung nur am Rande zu tun hatte, im schlimmsten Falle mit dem Finanzamt. So, und dann gibt es hier ein Ausländeramt, es gibt ein Jobcenter, es gibt ein Arbeitsamt, es gibt, weiß der Kuckuck, wie viele Behörden, plus das Ganze nochmal fünf mit den verschiedenen Zuständigkeiten von irgendwelchen Hilfsorganisationen und sonstigen Einrichtungen. Mhm. Ja, und der eine beeinflusst den anderen. Ich kann nichts machen im Jobcenter, ohne im Blick zu haben, was für Auswirkungen hat das auf den Status des Betreffenden, was sagt das Ausländeramt dazu, wenn jetzt plötzlich einer umziehen möchte und. Mhm. Also das sind Dinge, die hat der Normalsterbliche in seinem Leben noch nie gehört.
Ja,
ja
klar.
Ja, das heißt, du bist mit 300 anderen, wie viele sind dabei geblieben, was meinst du?
Die haben mittlerweile noch einen großen Verteil, es ist viel mehr geworden inzwischen. Mhm. Ich weiß es nicht, es waren irgendwo 400 bis 600 Adressen. Mhm. Das hat aber natürlich abgenommen im Laufe der Zeit, denn da waren sehr viele, die sozusagen hier als Empfangskomitee gearbeitet haben. Also Begrüßung der Flüchtlinge, Einweisung in die verschiedenen Unterkünfte, Ausgabe von Kleidung, was nach wie vor immer noch gibt. Also da war ein Großteil der Leute beschäftigt und ich bin ja dann im Januar das erste Mal angesprochen worden, weil es da ein Projekt gegeben hat, das hieß Meine Chance, wo man den Versuch machen wollte, jungen Erwachsenen einen Hauptschulabschluss nahezubringen oder zu verschaffen. Und zwar solche, die keinen Anspruch oder kein Anrecht mehr auf Schule haben, also die über 18 sind. So, und das waren im Wesentlichen junge Leute zwischen, sagen wir mal, 18, 19 und 26 oder so, die dann einen zweijährigen Kurs gemacht haben mit dem Ziel Hauptschulabschluss.
Mhm. Und mit entsprechenden nicht vorhandenen Sprachkenntnissen.
So sieht's aus. Mhm. Erschwerend kamen die Nichtkenntnisse hinzu. Ja. Ja, das ist in der Tat das Hauptproblem. Man hat also natürlich den richtigen Gedanken gehabt, dass man gesagt hat, die Leute brauchen wenigstens ein deutsches Stück Papier mit einem deutschen amtlichen Stempel drauf. Mhm. Ja. Die kamen ja in aller Regel mit gar nichts.
Ja.
Ja. So. Und in Deutschland ohne Papier bist du gar nichts. Das ist das Problem. So, das haben die sehr schnell auch gemerkt. Und die Idee war, Hauptschulabschluss ist der Einstieg in eine Berufslaufbahn oder in eine Ausbildung. Und natürlich mit dem wesentlichen Aspekt oder Faktor, dass das Spracherwerb im Vordergrund steht. Mhm. Denn das ist es, ich sage mal, 80%
ja,
von was die Bedeutung ausmacht.
Also ich war sehr erstaunt, also Bekannte von mir, die auch emigriert sind, wie schnell die Deutsch gelernt haben. Und zwar sehr, 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 sehr gut. Die haben sich absolut dahinter
Und wie haben die das gemacht?
Die haben viele deutsche Kurse besucht, die selbst von Freiwilligen selbst organisiert worden sind. Ne?
Aber nicht zwingend nach dem deutschen Deutschunterrichtsschulsystem.
Nein.
Ja, das geht ja sowieso.
Nein. Ja, das ist aber ein Hauptkritikpunkt und ich werde nicht müde, mich darüber aufzuregen. Ich kann die Leute mit unregelmäßigen Verben vollknallen und mit weiß der Kuckuck was für Wortform. Ich bin Texter und Übersetzer, ich kann von Grammatik gar nichts. Ich spreche zwei Sprachen fließend, habe keine Ahnung von Grammatik, das geht also. Mhm. Jedes Kind lernt sowas, ohne die unregelmäßigen Verben pauken zu müssen. So. Aber genau das wird mit den Leuten hier gemacht. Die können die unregelmäßigen Verben rauf und runter, die können Redewendungen und weiß ich was. Aber der Transfer von dem theoretischen Schulunterricht ins wahre Leben, den kriegen die nicht gebacken. Mhm. Ja, es funktioniert einfach nicht. Ich sehe es immer wieder. Ja, die haben dann ein A2 oder B1-Zertifikat, was heißt, die können sich eigentlich ohne große Mühe hier im Kaufhof oder sonst wo verständigen. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Die sind nicht in der Lage, so zu kommunizieren, dass Dinge, die wichtig sind, auch für wichtig erkannt werden.
Du bist auch hier als Lehrer bezeichnet, nicht?
Ja, ich bin kein Lehrer. Das ist.
Naja, ich meine, du bringst den Leuten was bei.
Naja,
ja, genau. Ja.
Also ich lerne ja selber eine Sprache, also Slowakisch. Und ich habe immer angefangen mit Sätzen, die mich interessiert haben.
Genau. Ne?
Sätze, die ich unbedingt sagen wollte, die habe ich auswendig gelernt.
Ja. Und nachts habe ich reden gehalten, wenn ich nicht schlafen konnte, im Geiste, in Englisch.
Ja. Ja.
So, da kommt alles das, was du am Tag aufgeschnappt hast, ist wieder da. Was machen die? Die sitzen natürlich in ihrer Sammelunterkunft, gucken eritreisches Fernsehen über Satellitenschüssel. Mhm. Ja. Da lernst du kein Wort Deutsch. Mhm. Wir auch. Ja. Mhm. Und draußen sind sie am Stern in der Gegend unterwegs, wo sie auch wieder unter ihresgleichen sind. Auch da wird kein Deutsch gesprochen. Mhm. Das Gute war bei der Schule, bei der Klassenzusammensetzung, die wir hatten, es waren Afrikaner und Araber dabei. Das heißt, wir hatten mindestens immer zwei oder drei Sprachen. Mhm. So, und wenn die was voneinander wollten, dann mussten sie Deutsch miteinander reden.
Und wollten sie was voneinander?
Ja, das ging.
Das heißt, Du hast Sprachkurse angeboten?
Nein. Nee? Wir haben, ich habe mit einer Kollegin, das ist eine altgediente Lehrerin aus der offenen Schule in Waldau, die also auch in Sachen Sonderpädagogik ein bisschen was drauf hat. Wir haben Gesellschaftslehre gemacht, das heißt also, es war Geschichte, Erdkunde und Politik. Ja, und Beispiel Erdkunde, also wir haben dann mit den Dingen angefangen, mit denen ich auch groß geworden bin. Das hieß früher Heimatkunde. Ja, ich musste denen erstmal erzählen, Kassel liegt an der Fulda. Wo fließt die Fulda hin und wie heißt sie nach Hannover-Schmünden? Mhm. Das sind Sachen, die gehören einfach zum Grundwissen, wenn ich hier in der Gegend lebe. Mhm. Ja, solche Dinge. So, das waren jetzt junge Erwachsene. Und wir haben einen Schulstoff zu vermitteln gehabt nach hessischem Lehrplan, natürlich mit viel Freiheiten, aber der ist eben auf pubertierende 13-Jährige abgestellt. Mhm. Hauptschule. Mhm.
Ja, wie ist denn das Alter, hast du gesagt, 18 bis?
18 bis 6, 27 ungefähr. Mhm. Ja. Also nach 27 fallen sie dann wieder in eine andere Kategorie. Dann ist also von der Zuständigkeit bei der Caritas sind da andere wieder dran. Mhm. Mhm. Und unser Problem war natürlich, dass wir zwar die Bildungsinhalte irgendwo als Vorgaben hatten oder unter diesem Riesenkatalog aussuchen konnten, der vom Schulamt kam, aber das entsprechende Lehrmaterial, das war eigentlich nicht vorhanden.
Und ihr wusstet ja auch gar nicht, wie fangt ihr damit an? Ne?
Wie fängst du damit an? Und ich kann nicht mit Büchern, also ich sag's mal salopp, ich kann also 27-Jährigen, die also Tod und Elend am Mittelmeer erlebt haben, denen kann ich nicht mit Biene Maya kommen. Es geht nicht. Und das muss man alles im Hinterkopf haben. Die sind alle miteinander traumatisiert, diese Menschen, die kommen, alle. Mhm. Ja, die brauchen alle neben sich einen Psychologen. Grunde genommen. Das sagen auch Fachleute, nicht nur ich. Und da muss ich eine Auswahl treffen und ich muss einen Weg finden, das zu vermitteln. Da war ich heilfroh, dass ich also wirklich Profis mit 40 Jahren Berufserfahrung daneben mir hatte. Und dann haben wir eben per Internet haben wir uns die Sachen zusammengesucht, die Inhalte.
Das heißt, ihr habt
schließlich eure Schulbücher. Ich habe jetzt also einen Computer voll mit Arbeitsblätter in unserem Zeugs, was jeder andere Porker sich auch in seiner Berufslaufbahn zusammensucht, aber eben unter dem Aspekt, was habe ich denn da für Leute vor mir sitzen? Mhm. Ja? Und das sind eben nicht die normalen Schüler. Mhm. Ja? Und die Sprache, die ich kann nur in simpelsten Wörtern oder mit simpelsten Satzbau arbeiten. Und immer ganz genau und immer wiederholen und hast es verstanden. Und man stößt dann wirklich auf Dinge, auf Verständnislosigkeiten, wenn man so nennen will, die einen dann selber sprachlos machen, dass man sagt, ja, mein Gott, das haben wir alles vorausgesetzt, das ist für uns sonnenklar, dass wenn es heißt, 8:30 morgens fängt die Schule an, dann sind wir um 8:30 da. Ja. Sagen wir wunschmäßig. Für einen Afrikaner ist das kein verbindlicher Termin. Aha. Ja. Und das ist einfach, da sind wir bei Mentalitätsunterschieden. Und meine Rede ist, die sind von einem anderen Planeten. Das kann ich denen nicht vorwerfen, das ist so. Mhm. Ja? Und wenn die sich verabreden, morgen Mittag um 12, dann kann das auch morgen Mittag um 4 Uhr sein. Mhm. Und dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Ja? Wenn ich aber ein Vorstellungsgespräch habe und das ist um 14.30 Uhr, dann bin ich um 14.20 Uhr spätestens da. Mhm. So, und das macht
und konntest klar. du das vermitteln?
Naja, ja. Aber es ist mühsam.
Ja, ja.
Weil es fehlt der kulturelle Hintergrund. Hier ist eben, und das ist das, was ich gehasst habe, hier ist diese preußische Ordnung.
Ja,
ja? Ja. Ich bin natürlich die Generation, so wie ihr, die sich da ein bisschen gegen aufgelehnt hat. Mhm. Und jetzt komme ich dahin, dass ich mit Leuten zu tun habe, die sind sehr, sehr stark geprägt von diesem Obrigkeitssystem. Mhm. Die haben alle einen Diktator zu Hause sitzen. Mhm. Die sind nicht gewohnt, selber zu denken, selber zu entscheiden. Mhm. Die sind es gewohnt, was gesagt zu kriegen. Mhm. Und wir haben lange gebraucht, bis wir gemerkt haben, mit diesen Alternativangeboten können die nicht umgehen.
Zu viel Auswahl.
Hat keinen Sinn, ja. Mhm. Ja. Kommst du um 3 zu mir oder um 5? Antwort, ja. Was machst du denn? Ja. Ich meine, das sind alles irgendwo liebenswerte Defekte, die da mit sich rumtragen, aber es kann auch mal schief gehen. Mhm. Ja. Und das ist das Dramatische dabei.
Man lernt ja selbst wahrscheinlich dann auch einiges über Mentalitätsunterschiede, oder?
Naja.
So rum und so rum.
Ja, und es hat eine dritte Dimension noch, dadurch, dass wir also, sagen wir mal, wenn wir zwei große Gruppen bilden wollen, also die Nordostafrikaner, im Wesentlichen Äthiopien, Eritrea, und die Araber, Syrien, es war auch waren ein.
Iraker.
Ja, also weiter aus dem Osten, Afghanistan, Pakistan, okay. Pakistan nicht, Afghanistan war dabei, Iraner, teilweise Kurden da oben aus dem Grenzgebiet, wo man die Zuordnung gar nicht so genau treffen kann. Und man sieht auch da sehr deutlich, dass da gewaltige Unterschiede bestehen. Einmal vom Bildungssystem. Die Syrer sind in aller Regel, haben eine bessere Allgemeinbildung als ein Afrikaner. Die Afrikaner sind wohlhabende Ziegen- und Schafbauern. Ja, also denen mangelt es an nichts, im Grunde genommen. Nicht, dass man sagen kann, die Bauern, die haben keine Ahnung da hinten aus dem Busch. Ganz im Gegenteil. Ja, aber es ist ein andere Mentalität und eine andere Bildung, die die haben, als einer aus Damaskus, logischerweise. Ja. Was dazu führt, dass natürlich unsere Araber ein Stück weit auf die Schwarzen runtergeguckt haben. Da haben wir dann unseren internen Rassismus erstmal erlebt, weil, wusste ich auch nicht, vor 150 Jahren haben die Araber die Schwarzen auch noch als Sklaven gehalten. Ja, so. Das ist noch nicht so lange her. Und siehe Amerika, also und das war in dem zweiten Jahrgang, der jetzt gerade fertig geworden ist, war das also eine Zeit lang wirklich virulent, dass die zwei Gruppen sich nicht verstanden haben. Zumindest verbal gab es da Auseinandersetzungen.
Und wie habt ihr das geschafft? Ich meine, das ist ja, also ich weiß, dass afghanische Personen gerne auf die Türken runtergeguckt haben. Also es gibt ja, wir gucken, die Bayern gucken auf die, ja, oder die Bayern gucken auf uns und so weiter. Es gibt ja, jedes Dorf guckt aufs andere. Also ja, das ist ein Mechanismus, den wir kennen.
Absolut.
Und wir sind ja sehr deutsch zentriert. Ne? Also wir sind Euro vielleicht, aber deutsch zentriert. Also das fällt mir in Deutschland sehr stark auf. Ne?
Zumindest mal in ländlichen Gebieten.
Ja, auch so. Ja,
aber auch dieser Nationalstaatsgedanke, der offensichtlich noch nicht vorbei ist.
Ja, das war meine Überraschung, als die Wende kam, dass urplötzlich in den deutschen Schrebergärten Schwarz-Rot-Gold gehisst wurde.
Ja.
Das gab es vorher nicht.
Ja, das gab es wirklich nicht.
Ja. Gattel hat
noch einen
Hammer und Sichel
im Keller. Ich habe nicht im Keller, im Koffer.
Im Koffer?
Ich habe einen DDR-Koffer. Das sind alle Sachen drin.
Nö, Reber.
Na, ich werde den jetzt mal, ich werde den mal jetzt. Okay.
Der Koffer.
Jo. Ja, das heißt, ihr habt mit Spannungen untereinander gelebt und musstet das aufdröseln. Wie geht sowas?
Ja, ich würde so ein Bodelschwing sagen, mit Liebe und Geduld. Es ist manchmal nur durch aktives Vorleben zu machen. Ja. Also erklären stößt an Grenzen, weil das Vokabular nicht da ist. Das ist zumindest in der Anfangsphase immer so. Ja, und die liebenswerte Eigenschaft gerade der Afrikaner ist, die gucken dich immer freundlich an und sagen, ja, hast du es verstanden? Ja, nichts haben sie verstanden. Das weißt du aber erst viel später, wenn du gemerkt hast, dass die eigentlich erstmal immer Ja sagen, weil das da eine Höflichkeitsform ist, die da einfach so eingeübt ist. Also musst du immer nachfragen.
Und also Nein gibt es einfach nicht.
Es gibt kein Nein.
Es gibt Umschreibungen von Nein, so die sehr langwierig sind.
Und, das macht es schwer, weil am Anfang waren wir euphorisch. Oh, die scheinen alles begriffen zu haben. Prima. Ja, und wir haben eben, diese Gesellschaftslehre ist halt eine Fachkombination, die unheimlich in die Breite geht. Ja, das ist, bei Mathe war das Problem ganz anders gelagert, bei Deutsch eben auch. Ja, da gab es unterschiedliche Vorkenntnisse. Manche waren also Oberstufenqualifikationen irgendwo in ihrer Heimat gewesen. Einer hat also auf der Überfahrt übers Mittelmeer erst Schreiben und Lesen gelernt. Also da gibt es eine riesige Bandbreite. Und noch ein Problem, was das im Prinzip schwer dazukommt, denn diese Bandbreite hast du in der normalen Schule wahrscheinlich nicht.
Nein, das hast du nicht.
Und da gibt es wirklich nur eins auf sprachlich simpelstem Niveau, diese Sachverhalte immer wieder zu erzählen. Immer wieder mal ein anderes Wort mit einbringen und also die drei Wortsätze. Ja. Das hört sich nach außen ziemlich öde an, aber es funktioniert mit Rückschlägen, aber irgendwann ist dann man merkt es dann. Also dieses Aha-Erlebnis, das berühmte, das kann man manchem dann direkt im Gesicht ablesen, wenn es dann irgendwann gefunkt hat.
Wenn sozusagen der Schleier sich
öffnet. Ja, das ist toll. Das ist wirklich auch ein schönes Erlebnis. Und ich habe den Lehrerkolleginnen auch immer gesagt, Leute, ihr habt ein Riesenglück. Das erste Mal in eurer Laufbahn habt ihr Schüler vor euch sitzen, die was lernen wollen. Ja, weil ich, ja, Schule, Lernen gab es nicht im Prinzip. Mhm. Ja, wir Hochbegabten brauchen das nicht, das fällt uns so zu.
Oh, ich habe gerne gelebt, gelernt.
Also jetzt nur so Joke am Rande, aber die wollen ja. Ja? Also die es begriffen haben, dass das davon abhängt, dass ihr weiteres Leben davon abhängt, dass sie hier was auf die Beine stellen, die haben sich hingesetzt, ja, und die ersten haben auch ihre Ausbildung jetzt fertig, Altenpflege und so weiter. Es geht viele in die sozialen Berufe rein. Die haben also gute Abschlüsse gemacht, obwohl sie nachher in der Berufsschule ungeheure Schwierigkeiten hatten. Und da hat wieder der Berufsschullehrer hat dann eine Rotte von 14-Jährigen vor sich sitzen, ja, und zwei Ausländer.
Ja.
So. Jetzt hat er zwei Sorten zu bändigen. Und hat aber die anderen, die sind ja nicht renitent oder was, die haben einfach nur da gesessen und Bahnhof verstanden. Aber der hatte keine Zeit, um denen das nochmal zu erklären im Einzelfall. Ja. Und da ist also auch das Schulsystem, was zumindest die Berufsschulen angeht, stößt da an ganz drastische Grenzen. Ja.
Da gibt es aber Modelle, wo Meister Nachhilfestunden geben. Da gibt es Modelle, ja, ehrenamtliche Modelle ganz viele, aber die waren natürlich auch ausgeschöpft, ne? Vermutlich.
Warteliste heißt das Stichwort.
Warteliste.
Ja, ziehen Sie eine Nummer. Das ist, wenn du jetzt Ihren Sprachkurs buchen willst, dann landest du irgendwann im Herbst mit den nächsten freien mit Deutschkursen von den freien Anbietern. Ne? Das ist also keineswegs so, dass jetzt mit dem Abflauen der Neuzugänge aus dem Mittelmeer, dass das jetzt hier weniger geworden ist, was diese Nachfrage nach solchen Angeboten betrifft.
Sind die zu wenig? Oder können die einfach nicht gedeckt werden? Oder wollen die nicht gedeckt werden?
Volkshochschule, wenn du die Webseite aufschlägst, dann siehst du bei 3/4 der Angebote ausgebucht. Oder bestenfalls Warteliste. Ja, und wenn du dann bis in Oktober dich vorblätterst, dann kommst du dahin, wo also noch ein grünes Häkchen ist, wo dann dran steht, da sind noch Plätze frei.
Ist einfach, die Kapazität ist nicht vorhanden.
Die ist einfach nicht da. Teilweise die VHS, ich denke mal einfach, da weiß, ist ja bekannt, die sind auch nicht so übermäßig üppig bezahlt. So, und die anderen Anbieter, die da jetzt am Markt sind, die sich so als zertifizierte Sprachausbilder betätigen, da gibt es ein sehr heterogenes Bild. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber das, was ich glaube, gehört zu haben, da sind die Qualitätsunterschiede sehr gewaltig. Ja, weil die kommen dahin mit dem Gutschein und dann kriegen die ihre 100 Stunden verpasst, Integrationskurs und gut ist. Ja. Und was da wirklich gemacht wird oder was da hängen bleibt, ist für uns nicht nachvollziehbar, denn das haben die alle irgendwann mal gemacht, die zu uns gekommen sind. Aber dann hätten wir irgendwann auf bestimmte gemeinsame Kenntnisse stoßen müssen, die da standardmäßig vermittelt werden. Und das ist mir zumindest nicht aufgefallen.
So.
Dann machen wir mal Musik, oder?
Ja.
Du wolltest ja so Gammelmusik, ne?
Gammelmusik?
Aus 60er und 70er Jahren.
Das ist ja schon Gertruds Spezialgebiet.
Ja, das ist okay. Ich kann das Hörgerät ausschalten. Lass kommen.
Also.
Jo, hier sind wir wieder in der Freisprechanlage. Wir waren natürlich gleich weiter am Sprechen und ich habe mal die kritischen Punkte, die du selber siehst.
Ja, kritische Punkte in dem Sinne mal verstanden, dass das also keine Punkte sind, die ich den Menschen, mit denen ich da zu tun habe, negativ ankreide, sondern wo ich einfach sehe, die sind da anders. Ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, die kommen von einem anderen Planeten. Es gibt in den Umgangsformen Unterschiede. Eins haben wir schon erwähnt. Ein Nein ist unhöflich, also wird bestenfalls drumherum geredet oder es wird Ja gesagt. Das müssen wir erst lernen und verstehen, dass dann also eben ein paar Wendungen extra notwendig sind, um zum Punkt zu kommen.
Rauszufinden, um was es geht.
Das ist ja bei vielen, vielen Völkern so, wir sind da sehr viel direkter teilweise.
Ja, schockierend für manche Völker.
Ja, genau, das ist nämlich einer der Punkte. Und wenn man dann mit Leuten zu tun hat, die also ihren Rucksack von der Flucht noch dabei haben, ja, die ganzen traumatisierenden Geschichten. Und die kommen dann in eine, sagen wir mal, relativ raue Arbeitsumgebung, wo keine Konventionen in dem Sinne eingehalten werden oder eingehalten werden können, ja, schon wegen der Sicherheit zum Beispiel, ja, dann sind die also erstmal...
Konventionen, die nicht eingehalten werden? Also Freundlichkeiten.
Freundlichkeiten, also du bist auf der Baustelle und es kommt ein Backstein von oben gefallen. Ja, dann kannst du nicht sagen, würdest du bitte mal einen Schritt zur Seite gehen. Bis dahin hast du das Ding auf dem Kopf. Also, weg da. Ja, ziemlich barscher Befehlston und dann sind die erschrocken. Ja. Oder ein Altgeselle, der seit 20, 30 Jahren seinen Job macht, kriegt also einen jungen Mann aus Äthiopien mit auf die Baustelle geschickt. Die gehen als Zweierteam, mal gehen die dahin. So. Und der hat seinen Terminplan, der hat gesagt, kriegt bis Freitag ist dieser Job fertig, jetzt macht ihr zweites Mal. Jetzt hat er einen, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, neben sich stehen. Dem muss er also alle Schritte erklären. Das ist vielen dieser Handwerker, die ihren Job perfekt beherrschen, nicht gegeben, sowas weiterzugeben, ihr Wissen. Können die nicht. Haben die nie gelernt, die haben dann ein Problem. Ja.
Dann gibt's ein Problem.
Also laufen die Versuche oft ins Leere oder daneben und er verliert die Geduld und dann gibt es dann halt einen Anpfiff und dann kommt der junge Mann nach Hause oder kommt zu mir und sagt, oh, die erklären mich alle für blöd. Ich werde hier nur angeschissen und die sind böse zu mir und die wollen mich nicht. So, also marschiere ich zum Lehrherrn und sage hier, wie ist das, wie fühlt er sich denn? Oh, ganz prima. Wir sind alle hochzufrieden. Der macht, was ihm gesagt wird. Der ist lernwillig. Ganz toll. So, habe ich gesagt, ja, jetzt erzähle ich Ihnen mal, was er mir erzählt. Die sind alle gegen mich, die schimpfen mich nur, die erklären, ich wäre blöd, ich könnte nichts. Wie kommt das? Großes Erstaunen auf beiden Seiten. Und dann sagt dann der Lehrer, ja gut, also den einen, den nehmen wir schon gar nicht mehr für die Lehrlingsausbildung, weil wir wissen, dass das so ein Knurrhahn ist, also der kann es nicht gewesen sein. Und mit den anderen haben wir mittlerweile gesprochen, weil der hatte plötzlich hingeworfen, hat gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Und alle haben bestätigt, dass die eigentlich ganz zufrieden mit ihm sind. Das gibt mal ein Problem, ja. Wenn der sagt, gib mir einen Kreuzschlitzschraubendreher und er bringt einen mit ohne Kreuzschlitz, ja, Depp, was hast du da angeschleppt? Das ist der Falsche. Ja. Da wird es dann eben rau vom Umgangston. Ja. Aber das ist es dann auch. Ja. Und das ist eigentlich im Rahmen dessen, was ich als Ausbilder erwarte, dass jemand solche Sachen falsch macht. Und da ist teilweise dann so, dass die sich in ihrer Ehre sehr gekränkt fühlen. Und auch missverstanden oder geistig misshandelt in irgendeiner Weise. Es ist zurückzuführen auf mangelndes Sprachverständnis und auf kulturelle Hintergründe, die einfach anders sind. Und das müssen beide Seiten wissen. Und dazu wird im Prinzip heute auch noch zu, oder dafür wird noch zu wenig getan auf der Seite der Betriebe. Ich gehe hier zur Handelskammer oder zur Handwerkskammer und was höre ich? Wir suchen dringend Leute. Dringendst. Ja? So, superlativ. Und ja, hier sind sie. Und dann haben wir, wenn dann tatsächlich eine Vermittlung zustande kommt, haben wir, naja, ich sage jetzt mal grob, 60% Probleme oder nicht so gute Erfolge. Ja, und also vielleicht sollten wir die Zahl so nicht stehen lassen. Glaub, also es gibt auf jeden Fall etliche Fehlschläge, wo man sagen muss, es hat nicht funktioniert und zwar aus Gründen, die so eigentlich nicht zu erwarten waren. Also es hapert nicht am guten Willen von beiden Seiten, denn die Betriebe, die bei der Handwerkskammer zum Beispiel sagen, wir nehmen natürlich gerne auch Flüchtlinge, wenn sie die entsprechenden Deutschkenntnisse haben, immer nur Deutschkenntnisse, das ist das Kriterium. Ja. Also die sind schon sehr engagiert. Ja. Da komme ich also zu einem Betrieb und dann gucken die sich den jungen Mann an und sagen, oh, dann müssen wir für den Arbeitskleidung bestellen, dann holen sie mal ein Bandmaß und dann wird er also gleich vermessen, weil dann die Chefin setzt sich am Sonntag hin und näht ihm die Hosen enger. Also das ist Engagement, wie ich mir das vorstelle. Die sind dann noch, das ist Familienbetrieb und da wird der Junge aufgenommen, als gehört er dazu. Das ist in Ordnung.
Naja, es sind kleine Strukturen da.
Ne? Ja klar, aber wir bewegen uns da wirklich auf dieser persönlichen, individuellen Ebene. Das hat also mit der Massengeschichte gar nichts zu tun. Ja. Da geht es wirklich darum, hier ist einer, der hat einen Berufswunsch, der hat die und die Fähigkeiten und kriegen wir das zusammen mit den Anforderungen, die da gestellt werden. Und das klafft fast immer, ich sage mal 99,9% auseinander bei den Sprachfähigkeiten.
Okay, das heißt eigentlich
handwerklich jeder zum Beispiel jemand? Überhaupt kein Problem. Mhm. Da gibt es Leute, der eine hat mir also innerhalb von 20 Sekunden hat jemand ein dreistelliges Nummernschloss geknackt. Ja? Also nicht, weil es ein Kleinkrimineller ist, der war feinmechanisch sowas von gut drauf, der hat in das Schloss reingucken können. Der hat einen Job auch bei einer Mechanikfirma gefunden und der macht einen guten Job. Das ist alles ganz prima. Mhm. Ja. Der hat aber auch in der Berufsschule sein Problem. Mhm. Der weiß, wie es geht, aber die Formel, wie er es ausrechnen könnte, die kann er nicht.
Das heißt, eigentlich braucht man ganz viel Vermittlung, ständig viel Vermittlung, viel Transfer.
Übersetzungen.
Wir haben das gesehen in der Schule, das praktizieren wir ja nun jetzt schon in dem zweiten Jahrgang oder der ist jetzt gerade fertig geworden. Wir waren in der Gesellschaftslehre-Abteilung immer zu zweit in der Klasse. Mhm. 14 bis 17 Schüler, 2 Lehrer. Mhm. Ja. Das ist eine Quote, die hast du in keiner anderen Schule in der Form, ja, außer vielleicht in der speziellen Sonderschule oder sowas. So, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du daneben dran sitzt oder sitzt mittendrin in der Klasse, in der Gruppe, dann siehst du sehr viel deutlicher noch als einer, der vorne steht an der Tafel, wo einer dabei ist, einer was versteht oder wo einem gerade die Augen nach hinten wegklappen, weil er also überfordert ist und einfach abschaltet. Und dann kann man gezielt reingehen und kann bestimmte Dinge nochmal aufgreifen und wiederholen. Und auf die Weise haben wir das Verfahren also wirklich, perfektioniert vielleicht noch nicht, aber wir haben damit gute Erfolge gehabt, dass wir wirklich auf die Leute dann eingegangen sind. Und das konnten wir machen, weil wir eben 2 Leute sind. Mhm. Wir haben die Gruppen oft aufgeteilt, die Klassen oft aufgeteilt in 2 oder 3 Gruppen. Und haben dann gezielt Sachen vorgenommen, haben die dann auch präsentieren lassen gegenüber den anderen, damit die dann auch mal in der Fremdensprache vorne stehen. Ja, das waren also alles Dinge.
Überhaupt mal sich sprechen trauen. Ne?
Ja, und dann nachher in der Videoaufzeichnung gesehen haben, wie das da aussieht. Weil das war für manche dann natürlich, für alle ist ein Leben, dann war das schon mal ein Erlebnis für sich.
Wie viel haben jetzt, also du sagtest vorher, als wir gesprochen haben in der Pause, Mädchen sind eifriger?
Absolut, ja. Also die jungen Damen, die wir haben, die waren, ich glaube, ausnahmslos. Ganz am Anfang war eine, die ist abgesprungen wieder. Aber das hatte irgendwie andere Gründe auch. Die hätte es also von der Kapazität her auch geschafft. Also die Frauen sind eigentlich immer in der oberen, in der Spitzengruppe. Egal, also bei der ersten und bei dem zweiten Jahrgang jetzt auch. Das ist einfach so. Die haben ein anderes Verhalten, die sind lernwilliger. Es gibt da auch keine Probleme, wie wir sie in so einem Klassenverband eigentlich jedes Mal erlebt haben. Die holen natürlich mit 25 oder 23 holen die ein Stück weit ihre Jugend nach. Da kommt also dieses Schülerverhalten, so dieses Pubertäre kommt da ein Stück weit wieder raus. Da wird da rumgeblödelt, also die benehmen sich manchmal wirklich wie die Kinder. Die Mädchen eher weniger.
Die sind angepasster.
Die sind von vornherein, die sind auch zielbewusster. Die wissen, was davon abhängt. Also ich habe kein Problem damit zuzugeben, dass die Frauen uns überlegen sind in vielen Bereichen. Und in dem haben wir es sehr, sehr deutlich gesehen. Bei den Buben, da wird schon mal Blödsinn gemacht und rumgealbert und Hausaufgaben. Das ist auch nicht so ganz ernst zu nehmen und alles das. Ja.
Und wie ist das in die Geschlechterrolle? Also gibt es Ärger da deswegen?
Nö, eigentlich nicht. Wir hatten da also von Kopftuch bis ganz unorthodox alles bei den Frauen. Es gab da auch keine Diskussionen eigentlich. Was wir natürlich ein bisschen vermieden haben, ist jetzt, sagen wir mal, zu tiefe Ausflüge in die Religionskonflikte zu machen. Weil da wird es kritisch. Und auch, was so bestimmte weltanschauliche Dinge angeht, Thema Judenfeindlichkeit, haben wir wirklich harte Diskussionen gemacht, weil wir sie unabsichtlich losgetreten haben mit irgendeiner Geschichte. Ja, aber wenn mir jemand dann erzählt, er hätte auf YouTube gesehen, einen Beweis, einen Film, nachdem also die Juden den Zweiten Weltkrieg angefangen haben, war ich dann auch leicht irritiert.
Ja, viele solche Paraden.
Ja, ja, das sind diese Propagandadinger. Und ich habe dann gesagt, du sag mir mal, wo das ist. Ich gucke mir das an, das interessiert mich jetzt auch. Ja, das kann ich dir sagen, aber vergiss es, du kannst ja kein Arabisch. Ja, also war nichts zu holen an der Stelle. Ja, aber das sind festgefügte Klischees und Denkweisen, die mitkriegen in der Schule, im Elternhaus, im Umfeld überhaupt, die man erstmal gerade rücken muss. Ja, genauso Demokratie versus gelenkte Demokratie oder Diktatur. Mhm. Ja, eigentlich, wir erzählen denen ja nichts anderes als Grundgesetz, Grundgesetz, Grundgesetz. Mhm. Ja, aber wenn es dann dazu kommt, ja, dass wird irgendwas nicht funktioniert. Ja, bei uns hat es geklappt. Da hat der Chef oben gesagt, der Assad, so und so läuft das und dann wurde das so gemacht. Mhm. Das finden wir eigentlich besser. Also ja. die wären in Putins Russland, wären die bestens aufgehoben, weil sie genau das da kriegen, was sie erwarten im Prinzip. Ja, also Diktatur in abgemilderter Form.
Mhm. Wie stark sind denn so schätzungsweise das Verhältnis der ethnischen Gruppen? Also du sagst Afrika und so weiter.
Aber also jetzt bei dem zweiten Jahrgang war es ausgewogen, Pi mal Daumen, Arabisch. Also von der Sprache her aufgemacht, arabisch, nordafrikanisch, halbe, halbe ungefähr. Mhm. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Im ersten Jahrgang waren es mehr Afrikaner. Da hatten wir nur 2 oder 3 arabischsprachige.
Hat dir jemand mal erklärt von der Gruppe, wie er selber seine eigene Sprache im Verhältnis zur deutschen Sprache sieht?
Also, in welcher Hinsicht jetzt?
Ja, also ich meine, das sind ja völlig andere Syntax, es ist ja völlig anders, es ist ein völliger anderer Klang und so weiter.
Andere Literaturen,
weil sie
gelesen werden.
Literatur oder Kultur im weitesten Sinne, da habe ich mal einen Versuch gemacht und bin also mal mit der Gruppe im Schloss Wilhelmshöhe in die Gemäldegalerie gegangen. Richtig, da war viel nacktes Fleisch zu sehen. Und ich war kürzlich wieder da, jetzt in dem Falle mal mit einem syrischen Studenten, der hier in Kassel ein Semester macht, der also gläubiger Moslem ist. Und habe gedacht, das muss die uns jetzt mal geben, wir gehen da mal hin. Und bei der ersten Gruppe, da war so eine, hatten wir eine Führung von der sehr sehr, sehr guten und netten Dame, die das für uns ausgearbeitet hat. Das hat erstmal großes Staunen hervorgerufen, weil also für die Moslems sind ja also Bilder von Gott und sonst was sowieso tabu. Mhm. Aber auch für die Afrikaner kulturell ist also Gemälde und diese ganzen Historienschinken, sage ich erstmal, das ist also eine absolut fremde Welt, für die kann die alles gar nicht. Interessant ist, die orthodoxen Christen aus Eritrea zum Beispiel, die, Nebensatz, viel fundamentalistischer sind als jede andere Glaubensgemeinschaft christlicher Art hier in Europa, ja, Klammer zu, die sind ja sehr bibelfest. Ja? Und dann kam also da oben irgendwas des Hauptes, wer wurde da enthauptet? Holofernes oder frag mich. Mhm. Also diese ganzen Klassiker aus der griechischen Geschichte oder aus der Bibel, die sind da ja alle abgebildet. Mhm. Ja. Abraham, Kain und Abel und diese ganzen Dinger, das haben die ja in ihrer Historie auch. Das haben die erkannt dann. Ja. Mhm. Haben sich dann zwar auch ein bisschen gewundert über die Kleidung, die ja da mehr mittelalterlich war und keineswegs so, wie die es von zu Hause kennen. Mhm. Also das war interessant. Man hat gesehen, das war eine Welt, die für die bisher überhaupt nicht existiert hat. Ja. Mhm. Was das Sprachliche angeht, sage ich jetzt mal aus dem Bauch, die waren, als sie herkamen, sich gar nicht bewusst über Sprachstruktur. Mhm. Die sprechen die Sprache, die wissen, wie es geht, die denken nicht drüber nach, wie ist der Satz aufgebaut. Mhm. Ja? Und die sind hier, glaube ich, das erste Mal auch mit einer Grammatik in Berührung gekommen und dann in der fremden Sprache. Ob die in Tigrinya, also in der Heimatsprache von den Eritreern, da tatsächlich dann auch Grammatikunterricht gekriegt haben, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, es war da der Dorfpope, der hat denen die biblische Geschichte verlesen. Mhm. Und die mussten sie auswendig lernen.
Ja, ich meine jetzt nicht unbedingt Struktur oder so, sondern ich meine, wie fassen sie die deutsche Sprache auf? Das gibt ja Probleme einfach in der Auffassung, weil du kapierst überhaupt nicht, was da läuft.
Das sieht man im Satzbau, den die dann bringen. Ja. Der reflektiert ein Stück weit natürlich den ursprünglichen Satzbau. Genau. Das ist wie wenn ein Deutscher Englisch spricht und das mit deutschem Satzbau bringt. Ja. Das haben wir da auch im Grunde genommen. Ja. Mhm. Wir haben leider die Möglichkeit nicht, dass man das in irgendeiner Form von der anderen Seite mal beobachten kann.
Ja,
also wenn ich Englisch unterrichte, dann beherrsche ich die eine und die andere Sprache. Mhm. Ja, hier ist es eine Einbahnstraße. Ja. Mhm. Das ist schade, weil da geht viel verloren. Ja. Und akutes Beispiel, wenn ich zu meinem Arbeitgeber sage, ich habe aber einen neuen Job, dann heißt das ja mit anderen Worten, also sinngemäß, ich kündige. Mhm. Ja. Der Auftrag war, dem Arbeitgeber zu sagen, ich habe einen Job angeboten bekommen. Mhm. Darf ich den annehmen? Mhm. Mhm. Das ist eine andere Message, als zu sagen, ich habe aber einen neuen Job.
Ja.
Ja, so. Gemeint war das andere, aber die hat das sprachliche Verständnis nicht mitgebracht, das in dieser Nuancierung wirklich an den Mann zu bringen und damit zu sagen, ich frage dich, ob du damit einverstanden bist. Mhm. Ja? Mhm. Und da setzt es dann einfach aus. Ja? Und das ist, und das war in dem konkreten Fall erstens eine ziemliche Katastrophe und zweitens sehr, 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 sehr mühsam, das in die Reihen zu kriegen, zu sagen, du hast das Richtige gewollt, aber die Wortwahl war daneben.
Mhm. Ja. Und das hat Konsequenzen.
Das hat Konsequenzen, ja. Und das ist eben im Prinzip das gleiche Problem wie der Lehrling, der vom Altgesellen einen Anpfiff kassiert, der ja dann auch nicht nach allen Regeln der Höflichkeit gestaltet ist, ne? Sondern eben kurz und ruppig. Ja. Also es ist...
Also eigentlich ist die Sprache ist der nur, Anfang. Nur. Ja. Ja, das nur. Sehe ich auch so.
Ja, das wissen wir ja auch von manchen Leuten. Ich bin mal vor vielen, vielen Jahren in Jugoslawien auf einen Arbeiter gestoßen, der in Karlsruhe Automechaniker war, als Meister mit der geschworen hat.
Kann mir schon vorstellen. Ja,
natürlich. Dann merkt man das, ist, weil sie auch häufig ja machen sie so einen Mischmasch, nicht?
Ja.
Sie denken, dass die Hälfte reicht, so ungefähr.
Ja.
So ungefähr. Es geht mir beim Spracherwerb auch so. Ich denke, ach, okay, also Zukunft lasse ich jetzt mal sein und das Wir brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir brauchen wir, aber ihr eigentlich weniger. Und so, ich mache da auch Auswahlen. Was lerne ich jetzt?
Es ist auch in der Straßenbahn jeden Tag, kannst du es beobachten. Da sitzen da drei türkische Frauen und dann hörst du türkisch, 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 Sozialamt, türkisch, 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 Krankenkasse, türkisch, türkisch. Ja, also so bestimmte Wörter, die auch nicht unbedingt zum Hauptvokabular in der Heimat gehören, die bleiben einfach auf Deutsch.
Ja.
Ja. Und dann hast du zwei Drittel, ein Drittel irgendwo.
Ja, dann verstehen wir auch ein bisschen was von der Unterhaltung.
Dann weiß ich zumindest, um was es geht. Ne?
Ja. Wie ist es denn jetzt mal mit Musik?
Ja. Schöne Musik.
Jo.
Schöne?
Ja.
Du stellst aber Ansprüche. So, meine Damen und Herren, wir sind schon wieder
in der Freisprechanlage mit Wolfgang Ehle, schon
im Endstadium.
Im Endstadium, wir nippeln hier gleich ab.
Navi.
Du hast gerade gesagt, dieses eine Jahr oder ein Jahr sind, nee, zwei Jahre sind sie bei euch, aber das reicht eigentlich nicht aus.
Nein, es reicht auf gar keinen Fall, wenn man dagegen hält, dass wir da ein Pensum vermitteln, was normalerweise ein Jugendlicher bis, sagen wir, zum 16. Lebensjahr vermittelt bekommt. Das heißt, er hat 16 Jahre Zeit gehabt, sein Lebensumfeld kennenzulernen und zu verstehen, wie hier so grundlegende Zusammenhänge sind. Mhm. Also du sollst keine Apple klauen, sonst kommt die Polizei. Das sind ganz einfache Geschichten, die lernst du, ohne dass es dir irgendjemand erzählt hat. So, die kommen aus einer ganz anderen Kultur, dort haben sie ihre Kultur kennengelernt und haben gelernt, dort zu leben. Und jetzt kommen sie in eine völlig neue, sind aber schon erwachsen, werden als Erwachsene auch wahrgenommen und ernst genommen. Mhm. Ja. Sind aber völlig ohne jedes Hilfsmittel da losgelassen. Und das Problem bei uns in der Schule, in diesem Schulprojekt, ist, die bekommen diesen Hauptschulabschluss, was sicherlich schon mal sehr viel wert ist, wegen deutschem Stempel. Mhm. Aber die Sprachkenntnisse für den Alltag sind in keinem Fall ausreichend. Das ist der Hauptpunkt. Mhm. Und nicht umsonst kommt bei jeder Bewerbung die erste Frage, wie sind die Deutschkenntnisse?
Ja.
Das ist immer die Frage Nummer eins. Mhm. Ja, und es ist immer so, die Deutschkenntnisse sind nicht ausreichend.
Deutsch lernt man eigentlich nur unter Deutschen. Also ich lerne Slowakisch nur dann, wenn alle Slowaken Slowakisch mit mir reden.
Ja.
dann.
So lernt jedes Kind seine Muttersprache.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich der Ansatz, den ich da auch verfolgen möchte und würde. Die müssen reingeschmissen werden in eine deutschsprachige Umgebung. Problem, haben wir vorhin geschildert, wenn das die Arbeitsumgebung ist, dann steht da ein Leistungsdruck dahinter, der oft nicht zulässt, dass sich einer intensiv jetzt sprachlich mit einem auseinandersetzt. Das ist die Schwierigkeit dabei. Das ist eine Mehrfachbelastung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das ist richtig hart. Auf jeden Fall ist es so, wenn die bei uns rauskommen nach anderthalb oder zwei Jahren mit ihrem Zeugnis, dann sind sie keineswegs fertig für den Arbeitsmarkt, wenn man es mal unter dem Aspekt sehen will. Ja, sondern sie sind immer noch nur bedingt kommunikationsfähig. Und deshalb würde ich jedem, der das durchgemacht hat und werde und tue, jedem empfehlen, anschließend noch eine Qualifikationsmaßnahme hinten dran zu hängen. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Das kann sein ein freiwilliges soziales Jahr. Das kann sein eine Fördermaßnahme, die also von irgendeiner der Institutionen wie Jobcenter oder sowas aufgerufen werden. Einstiegsqualifikation heißt das zum Beispiel, ein Jahr lang in der Praxis sich bewegen, also auf einer Arbeitsstelle und dann statt Berufsschule, die ja massiven Stress da erstmal auslöst, statt dieser Berufsschule ergänzenden Unterricht zu kriegen mit Schwerpunkt Spracherwerb. Das heißt, es ist also so eine Art Lehre, wo man dann auch sagen kann, komm, und wenn du richtig gut bist nach einem Jahr, kriegst du vielleicht was angerechnet für die eigentliche Ausbildung. Das sind alles Dinge, die befähigen sollen, die Sprache da zu verbessern, die Kommunikationsfähigkeit.
Okay. Das machen wir gerade mal hier Wechsel. Das heißt, eigentlich muss eine deutschsprachige Umgebung vorhanden sein.
Ja.
Es geht nicht ohne deutschsprachige Umgebung.
So ist das. Das Beispiel ist simpel, aber glaube ich, für jeden einsehbaren Kind lernt seine Muttersprache genauso. Ja, es bekommt nur diese eine Sprache serviert in aller Regel. Ja. Im Übrigen lernen Kinder zwei Sprachen parallel genauso gut, ohne dass sie intensiven Unterricht kriegen und Grammatik pauken müssen. Und das ist eigentlich der erstrebenswerte Fall, dass jemand hier wirklich mitten reingeschmissen wird. Ja, und es gab mal von einer bekannten englischen oder amerikanischen Sprachschule diese Formulierung von der Total Immersion, das heißt also das totale Eintauchen in eine Sprachumgebung. Das ist im Grunde genommen der einzig richtige Ansatz.
Und das ist natürlich schwierig mit ganzen Gruppen von Menschen, die zusammenhängen. Kriegt ihr sie auseinander? Kriegt ihr sie als Einzelperson oder als Gruppe?
Wenn die Klassen gebildet werden, oder wie es?
Nee. Kriegt ihr die vereinzelt? Also es sind ja immer Grüppchen. Ja. Man hängt ja zusammen und...
Ach so, das ist ganz unterschiedlich. Also manche kommen und kennen sich schon. Ja. Andere wieder lernen sich da erst kennen. Und man kann sehr gut beobachten, dass da eben dann auch so Freundschaften entstehen oder Gruppierungen sich bilden. Und das spannenderweise auch über Nationalitätsgrenzen hinweg. Also ein Syrer mit einem Äthiopier zum Beispiel.
Das wäre ein ideales Voraussetzung.
Das geht. Mhm. Ja. Und das Gute ist, was wir dann immer mit heimlichem Vergnügen sehen, die sind dann gezwungen, Deutsch als Brückensprache zu verwenden. Und besser kann man es nicht machen. Ja? Mhm. Weil wenn die dann irgendwas aushacken wollen zusammen, egal um was es geht, dann müssen sie eben das auf Deutsch machen. Mhm. Ja? Und wir haben natürlich gesagt, in den Pausen, ja, da solltet ihr euch später auf Deutsch unterhalten und nicht Tigrinya und Arabisch, das will ich alles nicht hören. Mhm. Vorschreiben kann man es nicht. Ja? Das ist ja so eine Geschichte, die irgendwann hier auch mal durch die Presse ging, dass man also dann hier den Schülern vorschreiben wollte, Hochdeutsch zu reden, wenn sie im tiefsten Bayern zu Hause sind. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber hier ist die Situation ist einfach ideal geeignet, eine Umgebung zu schaffen, wo man sagt, Deutsch ist eigentlich das Hilfsmittel für die Verständigung zwischen allen, die da sind. Ne?
Ja, das heißt aber auch, dass die Deutschen, die wir sind, also du arbeitest ehrenamtlich, dass die Deutsch sprechen mit den Flüchtlingen. Dass sie Kontakt haben. Ja. Ohne Kontakt geht's nicht.
Und ich nichts sprechen, du machen und so, du ja. Sondern ich bemühe mich, normales Deutsch zu reden. Mhm. Ja, weil man ist automatisch in der Versuchung, in dieses Pidgin-Deutsch dann zu verfallen, um irgendwie verstanden zu werden. Und das ist natürlich tödlich, wenn man das träumt. Ja. Ja, und da gibt's auch keinen Lerneffekt. Da verstärkt man nur die paar Brocken, die dich falsch können. Mhm. Ja. Aber es bleibt im Grunde genommen als Fazit wirklich nur eins: Die Sprachkenntnisse sind das entscheidende Hindernis. Mhm. Und ich wage die Behauptung, dass jeder, der hierher kommt, ja, und vielleicht auch nach seinem Hauptschulabschluss noch 5 Jahre braucht, bis er wirklich mit beiden Beinen hier angekommen ist.
Brauchen wir sowieso.
Was die Fähigkeiten also zur Kommunikation und fürs tägliche Leben da angeht. Mhm. Ja. Denn die stehen plötzlich vor irgendeiner Behördentüre und es ist keiner von uns dabei. Und dann war's das. Mhm. Ja, und ich sehe doch, ich habe Aktenordner voll mit Papieren, mit Schreiben vom Jobcenter zu den unterschiedlichsten Vorfällen. Ich verstehe es kaum.
Ja,
und habe es mir mühsam drauf schaffen müssen. Es ist eine Zumutung teilweise, was da formuliert wird. Ja. Nur damit der Jurist hinterher sagen kann, ich habe alle Eventualitäten das in dem einen Satz untergebracht.
Korrekt,
ja. Wahnsinn.
Nee, kann man auch nicht verstehen, wenn man keine Fachausbildung hatte. Finde ich. Okay, und damit kämpfen natürlich die Flüchtlinge alle, ne?
Ja.
Wenn man.
Es gibt wirklich enorme Unterschiede. Da haben wir, es kommt wieder ein Paradebeispiel, es ist wieder eine junge Frau, die spricht fast fließend Deutsch, grammatisch holpert es manchmal, ja. Mhm. Aber ich sag's mal salopp, die quatscht ihr ein Ohr ab. Ja. Mhm. Und die versucht auch, die sprachlich in die Irre zu führen. Also die versteht Nuancen, die versteht Zweideutigkeiten, die versteht im Grunde genommen alles. Das ist eine klassische Verkäuferin im Grunde genommen. Mhm. Ja. Die gibt's, aber es gibt Leute, die sind 5 Jahre hier in Deutschland und die kriegen keinen vernünftigen Satz zustande. Mm, mm. Es gibt Amerikaner, die sind seit 30 oder 40 Jahren in Deutschland und können kein gescheites Deutsch. Ja, muss man auch sehen. Also die Talente sind da auch unterschiedlich verteilt.
Ich bin schon sehr lange in Deutschland und mühe mich sehr mit dieser Sprache.
Ja, du hast ja noch eine zweite.
Ja, gut.
Ja, klar.
Badisch.
Sehr sympathisch.
Der, die, das ist ein großes Problem.
Ja, dann weißt du ja, wo die ihre Probleme haben.
Das ja, in der, die, das.
Natürlich. Ja, also das ist, und es hängt ja nichts davon ab. An der Stelle kann man ja nachsichtig sein, aber ich muss in der Lage sein, nochmal ein lockerer Spruch, ich muss in der Lage sein, einen schlechten Witz in der Sprache zu verstehen. Ja, dann habe ich es einigermaßen geschafft. Weil diese Zwischentöne machen es. Ja, und die Nuancen und die Doppeldeutigkeiten oder verschiedene Bedeutungen, das ist das, wo es drauf ankommt. Und das kriegst du in keinem Lehrbuch. Ist einfach so.
Als ich den ersten slowakischen Wortwitz gemacht habe, haben die mich wirklich völlig entgeistert angeschaut.
Ja. Erwartet doch keiner.
Nee, das haben sie auch gar nicht verstanden. Ja. Also ich musste dann das nochmal
meiner Sprache. Das kommt gut an. Ja, das ist ja auch was Sympathie weckt. Wenn einer kommt, ein tiefschwarzer Mann aus Afrika und kann dann irgendeinen deutschen Karlauer loslassen, den jeder kennt, in Gottes Namen, ist okay, ja. Mhm. Aber da sagt man sich, guck mal hier, der ist hier zu Hause schon.
Ja.
Der weiß schon, wie man einen Shoppen bestellt und dass ein Pilz 7 Minuten braucht.
Wunderbar. Das heißt, du arbeitest in diesem Bereich eifrigst?
Oh, jo. Gibt gar kein Entkommen. Wenn du da mal drin bist, dann haben sie dich.
So, die Damen und Herrschaften.
Herzlichen Dank für deine Arbeit und herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, danke fürs Zuhören.
Anderthalb Minuten. Ja, aber wir hoffen, dass wir noch ein paar gewonnen haben.
Jo, ja. Zum Mitmachen.
Ja, wäre gut. Ja,
weil mitmachen? Wo sollen Sie sich melden?
Geht immer. Caritas Kassel.
Okay.
Die wissen dann schon, wie es weitergeht.
Okay, alles klar. Und hier gibt es die Orientierungsmappe, die kann man dann auch nehmen.
Was ich eigentlich wissen hätte müssen, um da noch erfolgreicher zu arbeiten.
Genau.
Herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Sprichwort zum Montag.